Einfach nur so. Massive Pock. Huge Big Pock. Big Brain Pock. So. Ach guck mal, Level Cap hat ein Video zugemacht. Sehe ich ja jetzt erst. Level Cap hat da ein Video zugemacht. Nice. Aber guck mal, sogar bei Level Cap haben es nur 74.000 gesehen und nur 300 Leute kommentiert. Das ist ja, Kommentare habe ich ja fast so ähnlich viele und Aufrufe habe ich die Hälfte oder so. Also, Level Cap hat ein bisschen mehr Subs als ich. Ey, heute kein VU, Ich habe den ganzen Tag Sanctuary, ne? Monster Sanctuary. Stell's gemacht, Alter. Das Game macht echt Bock. Prime-Werbung, feels Batman. Prime-Werbung ist gut. Weil wenn du Prime-Werbung bekommst und Amazon Prime hast, kannst du kostenlos Twitch Prime haben. Nee, warte, ich glaube, das muss ich nicht streamen. Das ist ultra langweilig zuzugucken. Ich gucke das ehrlich gesagt beim Fabian auch nur, weil ich es entspannt finde und es halt der Fabian ist. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ziemlich langweilig. Prime. Übrigens, habt ihr schon gehört? Der Rundfunkbeitrag wird nicht erhöht. Hab ich gelesen. Rundfunk? Rundfunk. Hab ich den letzten irgendwo auf Heise gelesen? Der Rundfunkbeitrag wird nicht erhöht, habe ich gehört. Und zwar... Es war ja irgendwie so, morgen Koboldstream. Ah, ich weiß noch nicht genau, ob morgen oder übermorgen. Morgen muss ich relativ viel Zeug machen, aber vielleicht kriegen wir das morgen gebacken. Also, ich hab das nur so am Rande verfolgt, ne? Ich persönlich find's ja gut, ich find's ja super, ja? Ich bin ja eh kein großartiger Fan vom Programm, vom öffentlich-rechtlichen Programm. Ich habe prinzipiell nichts dagegen, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Ich finde es auch an sich von der Idee her gar nicht schlecht. Aber so dieses, wie soll man das noch, selbstgefällige Aufhalten, so eine Hand aufhalten, so nach dem Motto, ja, wenn wir mehr haben wollen, dann gib uns gefällig mehr, das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Deswegen finde ich das nice. Ja, und ich habe es ja nur so am Rande verfolgt. Und wisst ihr, was das Geile ist? Wie übelst total Pepega-Style das gelaufen ist, dass es jetzt nicht erhöht wurde und dass sie jetzt geklagt haben und das Ganze noch abgelehnt wurde. Also, pass mal auf. Es ist irgendwie so, also ich hab mir das auch noch morgen mal in Ruhe durchgelesen. Also, es ist ja irgendwie so, also dass der Rundfunk, wie es dazu gekommen ist, dass der Rundfunkbeitrag nicht erhöht wird. Also, es ist so, es gibt eine Kommission, die, rechnet aus, wie viel der Rundfunkbeitrag erhöht werden muss, dass ARD und ZDF und die Öffentlich-Rechtlichen ihren Betrieb aufrechterhalten können, auch die nächsten Jahre. Das Ding nennt sich wohl KEF. So. Kann sein, dass ich ein bisschen was falsch verstanden habe, wie gesagt, ich habe mir das heute Morgen zum ersten Mal angeguckt. Aber, so. Und die haben ausgerechnet, dass der Rundfunkbeitrag für nächstes Jahr um 86 Cent steigen darf. ARD und ZDF, die wollten sogar noch mehr haben, aber KEF hat gesagt, nee, 86 Cent. Also, die haben das super krass Calculator-Hackerman-Geschichte gemacht und sind jetzt irgendwie, ein bisschen lauter Mann, sind irgendwie auf 86 Cent gekommen. Also, die sind schon massive brained, das 86 Cent, viel bloß noch ein Komma, 86,57 Cent oder sowas. Okay, also 86 Cent wollten sie den Kram erhöhen. So. Dazu müssen aber wohl alle Länder zustimmen. Und es haben auch alle Länder zugestimmt, bis auf, was war das? Ich glaube Sachsen-Anhalt oder so. Und dort wollten sie nicht zustimmen, weil ein Argument, was sie gebracht haben, ist, oder was Sachsen, irgendwas im Osten war es auf jeden Fall. Und ein Argument, die gebracht haben, ist, also die CDU und ich glaube die CDU und die Grünen oder die CDU und die SPD regiert da. Ich glaube die CDU und die Grünen sind's. Und die CDU hat gesagt, ihnen gefällt die Darstellung vom Osten nicht in öffentlich-rechtlichen Sendungen. So, und jetzt wird's richtig pepega. Also, dann sollte abgestimmt werden. Man denkt, und so wird das, es wird ja auch berichtet, dass Sachsen-Anhalt die Erhöhung des Rundfunkbeitrags abgelehnt hat. Das stimmt gar nicht, das habe ich auch gedacht. Aber jetzt wird's richtig pepega. Die sind doch irgendwie mit den Grünen zusammen in der Koalition in Sachsen-Anhalt. Und die sollten jetzt darüber abstimmen. Und wie gesagt, die CDU ist nicht dafür. Die Grünen und die SPD wollen's, dass das erhöht wird. Und die AfD ist aber auch dagegen. So, und CDU plus AfD hätten genug Stimmen, um das abzulehnen. Jetzt ist aber das Problem, dass die Grünen und die SPD einen riesen Aufriss gemacht haben wohl in Sachsen. Oder Sachsen oder Sachsen-Anhalt, wo war es denn jetzt eigentlich? Was, Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt war es, genau. Also, die Grünen und die SPD, die haben einen riesen Aufriss gemacht in Sachsen-Anhalt, dass es ja absolut nicht sein darf, nicht geht, dass man zusammen für das Gleiche abstimmt, wo auch die AfD abstimmt. Und dementsprechend haben sie dann gesagt, hier, wenn ihr das macht, dann lösen wir die Regierung auf, so nach dem Motto. Und jetzt, was jetzt passiert ist, ist, der Antrag wurde nicht abgelehnt, denn der Antrag wurde zurückgezogen. Die CDU hat den Antrag zurückgezogen, damit sie nicht zusammen mit der AfD dagegen stimmen muss. Und dadurch, dass die Sache jetzt nicht abgestimmt wurde, und dementsprechend halt wurde auch nicht zugestimmt, weil es wurde nicht abgestimmt. Es wurde nicht dagegen gestimmt, es wurde nicht abgestimmt. Das heißt, es haben alle abgestimmt, alle waren dafür, außer Sachsen-Anhalt, die haben nicht abgestimmt. Und sind halt auch, dementsprechend haben sie auch nicht dafür abgestimmt. So, also das erstmal schon absolut wirr. Was da wieder für komische Dinge im Hintergrund laufen. Und dann daraufhin, hat dann ARD und ZDF gesagt, wie, ihr wollt nicht zustimmen. Das geht aber nicht. Ihr habt gefällig zuzustimmen. Wobei ich mich dann ganz ehrlich frage, wenn das ja, kurz die Halo-Musik vielleicht einen Ticken leiser mache, also wenn das ja so ist, dass die Länder zustimmen müssen, dann kann man sich halt echt fragen, warum gibt's das überhaupt? Weil, was hat's für einen Sinn, wenn man eine Abstimmung macht, wo man zustimmen muss? Na gut. Zumindest jetzt hat ARD und ZDF haben wohl einen Eilantrag gestellt beim Bundesverfassungsgericht. Und, also sprich, die müssen sich da unbedingt ganz furchtbar schnell drum kümmern. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht diesen Eilantrag abgelehnt. Aber auch geil, mit welcher Begründung. Die haben gesagt, schön und gut, Eilantrag, aber der ist nicht ausreichend begründet. Also sprich, das Bundesverfassungsgericht ist der Meinung, die ARD hat nicht ausreichend begründet, warum es erforderlich ist, dass man jetzt das im Eilverfahren entscheidet. Denn es war ihnen nicht klar, warum es notwendig ist, dass es ausgerechnet jetzt sofort erhöht werden muss und nicht erst, wenn sie entschieden haben. Also haben sie das Ganze abgelehnt. So, das heißt natürlich nicht, dass es nicht doch erhöht werden könnte noch, weil das eigentliche Verfahren, das kommt ja noch, aber das dauert ja auch ein bisschen. Aber richtiger, mega Pepega-Vorgang. Man muss sich auch mal überlegen, ne? Das sind zwar nur 86 Cent, oder 86, ich glaube 86 Cent, die sie das erhöht haben wollen. Aber insgesamt, die kriegen das, was der Blockquote sagt, die kriegen um die 8 Milliarden. Das ist übertrieben viel. Und ich finde es prinzipiell okay, dass es sowas wie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Aber da wird so selbstverständlich mittlerweile Geld eingezogen. Und man ist der Meinung, man ist quasi so der von Gott gegebene Einsammler. Das kann es ja nur auch nicht sein. Deswegen, ich freue mich, dass sie das abgelehnt haben. Ich freue mich echt, dass sie das abgelehnt haben. Weil so selbstverständlich, vor allem weil ich es halt mega dreist finde, dass die überhaupt vors Gericht gegangen sind. So nach dem Motto, wozu gibt es denn überhaupt die Abstimmung, wenn man danach eh dagegen klagt? Naja, gut. Also, da habe ich mich gefreut, als ich das gesehen habe. Der Pepega-Verein, 8 Milliarden für Sturm der Liebe. Die machen ja auch durchaus halbwegs gescheite Sachen im Öffentlich-Rechtlichen, muss man sagen. Es gibt ja doch ein paar gescheite Sendungen, die ich auch ganz gerne gucke. Zum Beispiel im SWR gibt es ab und zu mal sowas, wo sie alte Handwerksleute zeigen, so nach dem Motto, keine Ahnung, der letzte Schuhmacher aus, frag mich nicht, aus dem letzten Furzdorf, den es jetzt noch gibt und sowas. Also die haben ab und zu mal ganz interessante Beiträge. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, ein Großteil davon, man das braucht, sei mal echt dahingestellt. Ja, es gibt schon ein paar ganz gute Sachen. Aber mal ganz im Ernst, es gibt auch viel Scheiße, was man nicht bräuchte. Deswegen, da sollen sie halt ein paar Einschnitte machen in ihrem Programm durch die 86 Cent weniger. Warum auch immer. Wurde dir doch safe auf YouTube empfohlen, die Doku, ja, klar. Was ist denn da dran einseitig betrachtet? Ich meine, mit 8 Milliarden kannst du schon einiges an Dokus machen. Also ich finde das gut. Vor allem, es gab ein Interview mit dem, das habe ich auch heute Morgen irgendwo gesehen, der, ich glaube bei der Welt, gab es ein Interview mit dem sogar Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Und der hat berichtet, wie das gelaufen ist, als die ARD ihn besucht hat. Also sprich, die sind da vorbeigekommen und wollten ihnen quasi erklären, warum sie doch gefällig zuzustimmen haben. Und er war halt der Meinung, es kann ja nicht sein, dass man ihnen da mit einer Selbstverständlichkeit erzählt, dass sie als gewählte Abgeordnete irgendwie zustimmen müssen. Das ging ihm auf den Sack und das kann ich verstehen. Ja. Also es ist ja nicht so, als kriegen die von heute auf morgen gar kein Geld mehr. Aber ich habe mich da echt drüber gefreut. Es gibt ein paar Sachen, die gucke ich gerne. Aber im Großen und Ganzen hätte ich auch keine Schmerzen, wenn es ein paar sinnlose Sendungen weniger gibt. Zumal ich es eh allgemein ziemlich frech finde, und das muss ich jetzt auch mal sagen, dass man hat es ja geändert. Früher ging es ja noch darum, wer einen Fernseher hat, mit dem man das empfangen kann. Und mittlerweile musst du ja pro Haushalt zahlen. Das ist nur Anpassung an die Inflation. Ja, es ist vor allem eine Anpassung, dass die ihre Renten bezahlen können. Es ist ja gar nicht mal so, als kommt es jetzt wahnsinnig gut dem Programm zugute. Die müssen ja auch ihre ehemaligen Mitarbeiter bezahlen. Gute mal kurze Zwischenfrage. Sollte man, wenn man CentOS aktuell privat nutzt, das ist eine gute Frage. Wie heißt das Stream? CentOS, wo ist hier? Sollte man, wenn man aktuell CentOS 8 nutzt, auf CentOS Stream wechseln? Dir bleibt nichts anderes da übrig. Hoch, warum geht das jetzt runter? Dir bleibt nichts anderes da übrig. Ja, der Kerl verdient auch übelst viel Kohle. Great Wilhelm, das stimmt schon. Ob das jetzt auch gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist die oberste Position, das ist vergleichbar mit anderen Sachen, das ist auch okay. Ja, ich bin zum Beispiel niemand, der prinzipiell auf Manager-Gehältern rumhatet oder auf Vorstandsgehältern oder so. Natürlich kann man sich drüber streiten, dass man sagt, hey, warum verdient der Typ, keine Ahnung, 2 Millionen plus irgendwie sonst was, während er 5000 Leute entlassen hat? Aber, und das ist der Unterschied, eigentlich sollte man die Leute, die diesen Positionen sind, gar nicht so sehr dafür haten, weil die wurden auch eingestellt. Ein Geschäftsführer, der da am Start ist, der wurde eingestellt. Der ist nicht einfach da irgendwie gespawnt. Eigentlich muss man sauer sein auf die Leute, die den Typ eingestellt haben und den ganzen Scheiß mitmachen, wenn man auf irgendjemand sauer sein will. Ja. Und dazu kommt, dass diese Position auch nicht so viele Leute gibt, die das machen wollen. Also da bin ich nicht dafür, dass man da prinzipiell sinnlos um sich schlägt und das alles schlecht findet, nur weil es mal Leute gibt, die halt Positionen haben, wo man viel verdient. Aber gerade wenn das so eine, sag mal, gezwungenermaßen ist, ja, niemand zwingt einen, irgendwo was einzukaufen, wenn man mit den Praktiken nicht zufrieden ist. Aber du hast halt beim Öffentlich-Rechtlichen keinerlei Auswahl. Das ist auch so was mir ein bisschen sauer aufstößt. Und wenn man dann sieht, wo da die Kohle rausgehauen wird, ja, also ich freue mich drüber, dass es nicht so selbstverständlich geht, die Erhöhung. Kann durchaus sein, dass die Erhöhung kommt. Es ist nicht, dass der Großarztstaat was dagegen hätte, wenn das so entschieden wird, aber dass das nicht mehr so automatisch kommt, finde ich eigentlich ganz gut. Warum heißt du hier Wublors? Weil das ein Account ist, den ich erstellt habe, als ich gar nicht streamen wollte. Und irgendwann habe ich mir gedacht, komm, wir fangen jetzt mal an, bisschen Streamsorn, und dann hieß ich halt noch so. Und ich habe mich auch nicht umbenannt, weil ich mir auch dachte, hey, wenn dann Leute von YouTube kommen, dann nur die Gescheiten. Ja, ja. Also, dir bleibt nichts anderes übrig, wie auf CentOS Stream zu wechseln. Gibt ja nichts mehr. Gibt ja nichts anderes, kannst ja nichts anderes machen. Du könntest jetzt, also meine Frage, warum muss es denn ausgerechnet CentOS sein im Privaten? Vielleicht gibt's Rocky Linux bis dahin. Ja, aber Rocky Linux gibt's ja noch gar nicht. Das ist ja nur in der Findungsphase aktuell noch. Da ist ja, also, dass das raus ist, bis das andere eingestellt ist, das müssen wir erstmal gucken. Du kannst ja aktuell noch gar nicht auf Rocky Linux umsteigen. Gibt's ja noch gar nicht. Ja. Aber warum muss es denn? Warum muss es denn CentOS sein? Was hältst du denn zum Beispiel von vom Ubuntu Server? Ist ja mein persönlicher Favorit, ja. Ich mag Ubuntu. Allerdings nicht auf dem Desktop, nur als Server. Auf dem Desktop sackt's. Oder sagen wir es anders, auf dem Desktop gefällt mir es nicht. Debian besser als Ubuntu Server. Das würde ich so pauschal nicht sagen. Ich würde weder sagen, dass das eine noch das andere so wahnsinnig viel besser ist. Es hat alles seine Vorteile. Der eine große Vorteil von Ubuntu ist, dass sie halt einmal ihre LTS-Geschichten haben mit relativ aktueller Software, wo teilweise Debian schon wirklich richtig alt ist. Aber auf der anderen Seite, es macht keinen großen Unterschied. Ganz ehrlich, so der Unterschied zwischen Ubuntu Server und Debian ist jetzt nicht so wirklich groß. Was denn für Desktops? Also wenn du was haben willst, was Ubuntu-based ist, nimm Mint. Cinnamon, wenn du es auf Hardware installierst, oder sagen wir mal XFCE Mate, wenn du es in der VM installierst. Ansonsten kannst du dir auch mal Elementary angucken, wenn du auf macOS-Bedienung stehst, oder wenn du kein Problem mit China Linux hast, dann auch Deepin, so als Einsteiger-Distribution. Ich persönlich, mach mal kurz ein Update, ich persönlich stehe auf Manjaro mit i3 VM. Ups, Alter. Warum kein Gnome? Kannst du machen, aber Mint hat kein Gnome. Mint hat Mate, das ist ja quasi Gnome. Mint hat XFCE und Cinnamon. Ist Cinnamon nicht sogar ein Gnome-Shell? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Da bin ich noch vom Aufnehmen vom letzten Video hier, lol. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob das nicht vielleicht doch eine Gnome-Shell ist. So, ich mach mal kurz nebenbei ein Update. Lasst euch mal nicht stören. Exzellent. Wie, das war's schon? Hatte Deepin nicht Spyware drauf? Hast du mal einen Link? Nicht, dass ich mitbekommen hätte. Lass mal updaten. Exzellent. Oh, guck mal, wir kriegen auf der Startseite mal ein neues Video empfohlen. So muss das sein. Nutzt du dein Manjaro in der VM, glaube ich? Ja, richtig. Warum eigentlich? Ja, weil man mit Linux manche Sachen besser machen kann, angenehmer machen kann als unter Windows. Ich mache alle möglichen, also alles, was ich an Technik-Sachen mache, mache ich eigentlich unter Linux. Sei es Microcontroller-Zeug programmieren, sei es mittlerweile auch ganz normales .NET-Development mache ich unter Linux. Ist einfach für mich viel angenehmer als unter Windows. So, und die anderen Sachen mache ich halt... Oh, was hat der für Schmerzen? Die anderen Sachen mache ich halt unter Windows. Gerade weil halt, wenn es um Spiele und solche Geschichten geht, das ist mit Linux ja öfters mal problembehaftet. Ach so, Dual Boot. Na gut, das größte Problem an Dual Boot ist, es gibt ein Problem an Dual Boot und eine Sache, die Dual Boot nicht so sinnvoll macht. Also, das Problem an Dual Boot ist die Zeit, die es braucht zu booten. Weil ich meine im Ernst, guck mal, das Umschalten zwischen Windows und Linux ist halt, na, das ist, dauert 2 Sekunden. Dual Boot bist du mal vorneweg 30 Sekunden, mindestens 30 Sekunden beschäftigt mit runterfahren und hochfahren. Und das nächste, was halt nice to have ist, also, bist nicht unter 30 Sekunden. Allein schon Windows runterfahren dauert 10 Sekunden. Dann musst du dein Passwort eintippen beim Booten. Also, ich habe Festplatte voll verschlüsselt. Dann fahre ich das Ding hoch. Dann loggt er sich im Windows Manager ein. Dann musst du nochmal... 30 Sekunden ist, denke ich, schon mal ganz gut. Es ist aber, im Prinzip ist es vollkommen egal, ob es 20 oder 30 Sekunden sind. Es ist auf jeden Fall schneller als so. Ja. So, und das andere, was auch nicht so schön ist, es gibt keine so wirklichen Vorteile von Linux native gebootet versus VM zu dem, was ich verwende. Weil was hätte ich für einen Vorteil, wenn ich jetzt anstatt Linux in der VM Linux auf der richtigen Hardware laufen lasse? Der einzige Vorteil, den ich mir denken könnte, ist, vielleicht habe ich Glück, dass ich die Grafikkarten-Decoder verwenden könnte unter Linux mit dem Browser. Also sprich, dass ich weniger CPU-Auslastung hätte bei YouTube-Videos im Browser unter Linux. Aber ganz im Ernst, wenn es da ein Problem ist, guck ich halt YouTube unter Windows. Das ist jetzt auch nicht so das Problem. Ja, das ist eigentlich kein Vorteil so wirklich. Mehr Performance, wenn der PC schlecht ist. Ja gut, wenn du mit der übelsten Krücke da rumkrebst, dann kann man sich das mal überlegen. Aber ich habe ja nicht umsonst 6 Kerne, 32 GB RAM, eine schnelle SSD. Also ich hab kaum Vorteile durch Dual Boot, außer dass es dauert. So, weil was ich jetzt machen kann, ist halt, ich kann hier mein Entwicklungszeug aufmachen und Gedöns und Shell und natürlich das Allerwichtigste auf der Welt, das ASCII-Quarium in Fullscreen. So, kann ich jetzt hier unter Linux machen. So, und wenn ich dann sage, aha, Moment, wir spielen jetzt eine Runde Battlefield, dann spielen wir eine Runde Battlefield. Easy. Das geht zackig. Das ist einfach Desktop gewechselt und gut ist. Übrigens, ich sag's ja immer wieder, ne? Warum heißt das eigentlich virtuelle Desktops? Weil das Einzige, was nicht virtuell ist, ist der Desktop. Der Desktop ist überall gleich bei virtuellen Desktops. Also es ist alles außer dem Desktop virtuell. Warum nennt man das nicht virtuell alles außer Desktop? Oder irgendwie anders. Kann man sich irgendwas anderes überlegen? Virtueller Desktop passt halt überhaupt nicht. Cackweight, ja. Ja, voller Zugriff auf den RAM ist jetzt für meine Linux-VM jetzt nicht so das Problem, weil meine Linux-VM hat 16 GB RAM. Was brauchst du mehr? Virtuelle Arbeitsoberfläche. Wie heißt denn eigentlich unter Windows? Nee, da heißt New Desktop. Und das Einzige, was halt nicht virtuell ist, ist tatsächlich der Desktop. Failfish. Ah, Leute, ich will euch ja nicht blenden. Moment, wie ging das nochmal auf GitHub? Ach so, man konnte keinen Dark Stream machen, wenn man nicht eingeloggt ist. Kann das sein? Sauerei. Ah, yes. Viel besser, ne? Viel besser. Ich hoffe, ihr seid nicht geblendet jetzt. Ne, und wie gesagt, nachdem ich da kaum einen Vorteil hätte, dadurch, dass ich Linux in Native laufen lasse bei mir und Dual Boot einfach lange dauert, zumal überlegt mal, wenn ich Dual Boot machen würde, da könnte ich ja gar nicht unter Windows streamen oder hier einfach anschmeißen und dann auf Linux wechseln hin und her. Das würde ja gar nicht funktionieren. Was ist heute geplant? Wir gucken uns einfach nur ein paar Sachen an und dann ist gut. Ich bin ziemlich kaputt. Also ich werde auch nichts Großartiges machen. Ich habe mir nur gedacht, ich war jetzt gestern nicht on. Mach's heute einfach. Schmeißt einfach mal deinen Stream an und gut ist. Was gibt's eigentlich so aktuell für GitHub-Trends? Ja, bei 16 GB RAM und dann noch VMs? Nee, ich habe 16 GB RAM in der VM und 32 GB auf dem Gesamtsystem. Aber auch mal im Ernst. Aber auch wenn du nur 16G hast. Also wenn du nur 16G auf dem Host hast, das reicht auch. Du kannst auch ohne Probleme 8G auf dem Host und 8G in der VM oder sogar nur 4G in der VM, je nachdem, was du da drin machen willst. Also es ist jetzt ja nicht so, als kommst du mit einer Linux-VM und Windows im Host irgendwie an ein Limit mit 16G. Guckt euch das mal an. Ich habe jetzt gerade mal 20G Auslastung und davon ist die Hälfte wahrscheinlich irgendwas, was im Cache rumgammelt und gar nicht verwendet wird. Ich habe ein 8700K. Ich hätte gerne ein 5900X, aber ja, der aktuellen Hardware-Situation geschuldet. Neuen Rechner bauen ist noch nicht. Gibt es denn mittlerweile wieder welche? Wir nähern uns wieder normalen Preisen, kann das sein? Ach nee, machen wir nicht. Normalerweise kostet 599, jetzt kostet 700. Alter, 100 € mehr. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr habt sie doch nicht mal. Das sehe ich nicht. Siehst du, deswegen habe ich mir noch keinen neuen Rechner gekauft. Ich seh das einfach nicht ein aktuell. Klar könnte ich mir das leisten, mache ich aber nicht. Das sehe ich nicht ein. Also auf den Scheiß habe ich keinen Bock. Zumal man ja auch mal ehrlich sagen muss, mein Rechner, den ich jetzt habe, der ist ja nicht schlecht. Ich meine, 32 GB RAM, ein 8700K, ein bisschen übertaktet, wobei aktuell nicht übertaktet. 6 Kerne, SSD, sonst. Das ist ja nicht schlecht oder so. Das gehört bestimmt immer noch zu den Top 5% der Systeme, die es aktuell gibt. Wenn du Chrome benutzt, dann brauchst du alle 32 GB RAM. Quatsch. Ich weiß, dass es gbased ist, aber nein, so schlimm ist es auch nicht, ey. Was gibt es eigentlich für GitHub-Trends? Zeig mal her. Was hast du für eine Grafik, eine 1080 Ti? Ich habe die 2080 übersprungen. Und ich werde mir jetzt eine 3090 kaufen, wenn ich einen neuen PC kaufe. Ich weiß ja schon genau, was ich reinmache. Also ich mache in meinen neuen PC, kommt ein 5900X, also das Ding, was man gerade auf Geizhals hat. Also ich mache ein 5900X rein. Oh, das Ding. Ich mache eine 3090 rein, weil es geht. Also ehrlich gesagt ist der hauptsächliche Grund, weil es geht. Eventuell, wenn die eine 3080 Ti rausbringen, die quasi ähnliche Performance hat, bisschen schneller in bisschen langsamer in höheren Auflösungen, okay. Dann greife ich vielleicht auch zur 3080 Ti. Dann hätte ich gerne 64 GB RAM drin, einfach weil es geht. Ja, und unterliegen halbwegs gescheites Mainboard, ja. Also ich rechne mal so mit um die 4000 € für den neuen PC, aber ich sehe es halt nicht ein. Jetzt zu kaufen und nochmal 1000 € draufzulegen, das ist total für den Arsch. Mal guck mal, ich glaube, der Preis passt sich mittlerweile halbwegs wieder an, ne? Ja. Das geht ja mittlerweile schon wieder halbwegs. Wobei man halt sagen muss, 1600 € für eine Grafik. Aber mal im Ernst, wenn du die Auswahl hast, ne? Zwischen hast du eine Wasserkühlung, nee, ich bin kein großartiger Wasserkühlungsfan. Wenn du die Auswahl hast zwischen eine 3090, eine RTX 3090 oder einem neuen iPhone mit 256G. Was kaufst du dann, Chat? Was würdet ihr kaufen? Also ich würde die Grafikkarte kaufen, sage ich euch ganz, ganz klar. Ich gebe zu, bescheuerter Vergleich. Beides, ehrlich gesagt, preis-leistungsmäßig überhaupt nicht angemessen. Aber ich würde mir die Grafikkarte kaufen. Fortnite-Skins. Ah, das ist natürlich auch eine Variante. Das kann man auch machen. Zwei Produkte in der Vergleichsliste. What the hell? Ach so, das waren mal irgendwelche ultra teuren Mainboards. Ja, also ich würde mir immer die GPU kaufen. Ach ja, hier. Ich weiß nicht, hast du was zur Virtualisierung gefragt? Ach so, vor allem eine Workstation. Ja, ja, vor allem eine Workstation. Ich habe mir sogar letztens einen CD-Key gekauft. Gekauft, wohlgemerkt. Und jetzt keine Porsche-Champ hier irgendwie. Ernsthaft gekauft. Denn vor allem eine Workstation 16 Pro Key habe ich mir letztens gekauft. Und zwar bei Software. Bei Software Kong. Ne, du bist sogar billiger. Ich glaube, damals hat es nur 16 Euro gekostet oder so. Software Kong. Also wenn das nicht eine vertrauenswürdige Sache ist, dann weiß ich auch nicht. Warum ist hier neben ein Fingerabdruck? Exzellent. Software Kong. Ich mache aber keine Werbung für Software Kong. Ich wollte es euch bloß mal kurz zeigen. Wenn ich nächstes Mal müssen die mich bezahlen für euch, das zeige. Findet ihr nicht auch, dass es echt vertrauenswürdige Seite ist? Ich finde, ist nah dran am offiziellen Shop. Man darf halt nicht vergessen, offiziell kostet der Kram, glaube ich, 240 Euro oder so. 220 Euro. Also, man muss es nicht übertreiben. Ach ja, übrigens, ob der Key funktioniert, kann ich euch nicht sagen, weil ich habe immer noch vor allem bei Workstation 15. Ich habe den Key nur gekauft, weil der gerade günstiger war und irgendwie um 16 Euro gekostet hat. Naja, Supportlaufzeit kannst du übrigens komplett knicken, braucht kein Mensch. Wer braucht dafür Support, ja? Was wollen die? Ich will keine Su. Gibt es auch gibt es auch Supportstufe keine? Ach guck mal, ich könnte auch upgraden. Ich könnte auch upgraden von 15. Ja, aber das sehe ich nicht ein, ne? Das ist zu teuer. Zeig mal bitte dein Heizungsmonitoring. Habe ich euch eigentlich in letzter Zeit schon mal gezeigt, wie ich meine Heizung überwache? Zum Beispiel kann man gerade sehen, dass die Pumpe in der Heizung gerade 35% am Pumpen ist, weil wir Heizung anhaben im ganzen Haus. Muss warm Wasser rumpumpen. Man sieht, dass das Abgas aktuell auf 44 Grad ist, dass der Brenner am Brennen ist, die Kesseltemperatur bei 44 Grad liegt und die Wassertemperatur aktuell so zwischen 47, 55, 48 Grad schwankt. Und es hat keine Fehler. Praktisch, ne? Ich glaube, ich speichere das. Mal gucken, wie lange ich das speichere. Oh, ich speichere das ja tatsächlich schon ein bisschen. Ich glaube, ich speichere es einen Monat oder so. 2 Monate. Weiß gar nicht, wie lange ich den Kram aufhebe. Oh ja. Ja, Heizungsüberwachung. Exzellent. So muss das sein. Wie kommst du an deine Daten? Nachdem ich die Leute jetzt nicht nerven will, indem ich immer das Gleiche erzähle, ich werde es nochmal ganz kurz umreißen, wie ich das mache, weil ich habe das jetzt schon oft erzählt. Also ich habe einen Raspberry Pi unten im Keller hängen an der Heizung. Das ist eine Wiesmann-Heizung. Und damit du das Ganze auslesen kannst, brauchst du ein Wiesmann Opto Link Kabel. Das kannst du dir entweder selbst bauen, auf eBay kaufen oder das offizielle kaufen. Das offizielle kostet hier gerade 70 Euro, was viel zu viel ist. Das ist im Prinzip ein stinknormales USB-Kabel mit zwei Infrarot-LEDs obendran, ja. Also überhaupt nichts Dolles. Und das gibt's auch oftmals deutlich billiger auf eBay. Aber so ein Kabel brauchst du. Oder selbst bauen, gibt's auch Anleitungen für. Dann brauchst du ein Raspberry Pi Zero mit V-Control-D auf GitHub. Also von GitHub, das Ding hier. Und das ist das Teil, was kommuniziert mit der Heizung. Da sind die meisten Sachen schon drinne. Die meisten Wiesmann-Heizungen sind vorkonfiguriert. Muss man auswählen, was man haben will. Und das macht dann diese Kommunikation mit diesem Optolink-Kabel. Jede Heizung hat ja vorne so einen Stecker, wo man das hier sowas, wo man das dran steckt. So sieht das dann aus. Ja, und da bekomme ich die Daten her. Da musst du die Daten noch umwursten, sodass er Grafana versteht. Aber das ist dann was Individuelles. Ja. Warum lässt du nicht einfach unter dem Diagramm die aktuellen Werte anzeigen? Oh, könnte ich auch machen. Das sieht so aus, weil ich das vor einem Jahr oder so mal so eingerichtet habe und seitdem nichts mehr gemacht habe. Ich kann da sicherlich noch einiges machen. Man, hier siehst du ja die aktuellen Werte. Ehrlich gesagt interessiert mich hauptsächlich die Wassertemperatur, weil die ursprüngliche Sache, warum ich das überhaupt gebaut habe, war, weil die Heizung Aussetzer hatte. Und wir sind dann auch drauf gekommen, woran das Ganze lag. Da war wohl der interne Control, zumindest meinte der Heizungsmann das, vielleicht wollte er uns auch einfach auf was Neues für ein paar hundert Euro verkaufen. Irgendwie der interne Steuerungscontroller war im Arsch, hat er gesagt. Ja, man kann mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich habe keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Vielleicht hat er mich einfach auch nur gebaitet. Und in Wirklichkeit war gar nichts. Was aber witzig war, der wollte mir dann auch gleich noch, der Heizungsstongsmann wollte mir auch gleich noch die offizielle Wiesmann-Lösung aufschwätzen zum Smart Monitoring der Heizung. Da habe ich dann mein iPad rausgeholt, beziehungsweise unten das iPad, was da liegt, habe ich die Webseite aufgemacht und habe gesagt, hier, gucke mal, brauche ich nicht. So sieht meine Heizungsüberwachung aus. Und da hat er gemeint, ja, aber mit der offiziellen Wiesmann-Heizungsüberwachung, dann würde ich ja auch eher immer direkt sehen, was meine Heizung für Probleme hat. Ja, das kann ich verschmerzen, wenn er das nicht direkt sieht, das ist schon okay. Ich rufe ihn ja an, wenn was ist. Ja. Zumindest, wisst ihr, was das Geile ist? Jetzt ist es so, dass das offizielle Wiesmann-Ding zu Heizungsmonitoring ist eingestellt. Das gibt's nicht mehr. Das verkaufen die nicht mehr. Also ich hätte irgend so eine Legacy-Technologie da am Hals gehabt jetzt. Welche DB benutzt du für Grafana? Das Prometheus. Was ist, da ist Prometheus drunter. Ich mach das meiste an Monitoring hier mit Prometheus. Deswegen das hier auch. Ja, zum Beispiel, wann die Zertifikate ablaufen, ist auch mit Prometheus. Läuft übrigens bald ab. Mein Unify Controller läuft in 23 Tagen das Zertifikat ab. Sauerei. Soll das denn? Was ist der Unterschied zwischen Prometheus und InfluxDB? Na, InfluxDB ist eine Time Series Database. Prometheus ist eine Time Series Database, die eigentlich dafür mit Monitoring-Infrastruktur drumherum. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Geschichten. Prometheus gibt es beispielsweise auch ganz viele fertige Checks und Agents, die gucken, wann laufen Zertifikate ab, wie ist die Filesystemauslastung und sowas. Ja. Genau. So sieht's aus. So schaut eine Heizungsüberwachung aus. genau. Ja. Nur weil es der Chat mir nochmal sehen wollte. Excellent YouTube-Video incoming. Könnte ich... Ich glaube, das ist eine... Eigentlich, ohne Scheiß, das ist eine gute Idee, weil ich finde, sowas macht optisch auch ein bisschen was her. Wenn ich einfach erkläre, wie ich das gemacht habe, dann sagen die Leute wieder massive hier big brain, ja. Die meisten Leute schreiben dann wieder so Kommentare wie, ich habe zwar keine Ahnung, was der Max in seinem Video erzählt, aber ich find's trotzdem cool oder sowas in der Richtung. Aber vielleicht finden es auch wirklich ein paar Leute interessant, weil sie sowas bauen wollen. Ja, wusste ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe keine Wasserkühlung. Ich habe keine Wasserkühlung, ich mag keine Wasserkühlung. So, ich wollte mal kurz gucken, was trendet denn so auf GitHub? Zeig doch mal her, wo wir gerade dabei sind. Moin. Lois. Plois. Hast du noch weitere Raspberry Pis in Verwendung? Ja. Und ich habe auch irgendwo ein Textdokument, wo drin steht, welche, weil ich das öfters gefragt werde. Und jedes Mal, wenn ich das Textdokument suche, finde ich es nicht. Was witzig ist, weil eigentlich so langsam müsste ich es mir mal merken. Was könnte das sein? Testdoc ist das auf der alten VM. Ernsthaft? Wirklich? Ich find's ja witzig, dass der Chat besser weiß, wo ich meine Sachen habe, als ich selbst. Okay, mal gucken, ob der Chat recht hat. Weil der Chat ist ja bekanntlichermaßen massive IQ'd hier. Schauen wir, ob das Test. Da ist es. Das heißt zwar ein bisschen anders. Es heißt Pisp, warum auch immer. Aber der Chat wusste, dass ich es auf der alten VM habe. Das ist aber übrigens nicht so ganz aktuell, was da drin steht. Also, ich habe einen Raspberry Pi mit der Kamera fürs Hoftor dran. Das ist ein Raspberry Pi Zero W mit WLAN. Ich habe den Zero W mit unten im Keller für die Heizungssteuerung. Da macht übrigens nicht nur wirklich Heizungssteuerung. Der macht auch, das W steht für Wireless, ja. Der macht auch noch Luftfeuchtigkeitssensor und so Gedöns im Keller, weil Keller ist bei uns saumäßig hohe Luftfeuchtigkeit drin. Dann habe ich einen Octopi für einen 3D-Drucker. Dann habe ich als Singleboard-Computer noch einen Odroid HC2. Das ist übrigens ein richtig cooles Ding. Das ist, ja, so ein Teil, also deutlich kleiner als ein Raspberry Pi, allerdings mit einem Gehäuse, wo man eine Festplatte reinmachen kann. Oder eine SSD oder was auch immer. Das ist ganz cool. Das habe ich drüben im Einsatz zum Fernsehprogramm aufnehmen und abspielen. Im Wohnzimmer. Dann habe ich einen Raspberry Pi 3 als Unify-Controller. Hier habe ich einen Raspberry Pi 4 neben mir stehen für so Testsachen, die wir immer im Stream machen. Genau, und dann habe ich noch ein paar ESPs und Gedöns am Start, aber das müssen wir jetzt ja nicht noch hier näher ausführen alles. Und es kann durchaus sein, dass ich mittlerweile noch wo einen habe und gerade nicht dran denke. Gar nicht sicher, habe ich noch irgendwo einen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe noch ein paar auf Vorrat, wenn ich welche brauche, also. Sollte mal irgendwie wieder was Cooles anstehen, hätte ich noch welche. Ich habe sogar noch Raspberry Pi 2 übrig und alles Ding. Aber den kannst du nicht gut gebrauchen, weil der hat kein WLAN. Und im Prinzip sackt so ziemlich alles ohne WLAN. Also ich wollte mal kurz durchgucken. Was trendet denn aktuell gerade auf GitHub? Oder wie die coolen Leute sagen, GitHub. Also. React Server juckt mich nicht. Was? Omim. Maps.me. Offline OpenStreetMaps, OpenStreetMap Maps für iOS. Okay, wüsste ich jetzt nicht, wozu ich das brauche. Außer, dass es offline ist. Also ich habe meine Wander-App drauf und ich habe Google Maps. Das reicht mir eigentlich. Nicht Shit-Hub, nicht Shit-Hub. Shit-Hub. Was übrigens komplett verkehrt ist, man spricht das Git aus und nicht Shit. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen Jira oder Java oder GIF oder was auch immer noch. Was MapsMe würde verkaufen, deswegen regen sich alle auf, echt? Please update your app review. Okay, es sind alle aber auf. Was machen die da wieder? Mail.ru. Ah, die Comrades sind am Start. Sehe ich das richtig? Exzellent. Oder anstatt Ubuntu. Ja, stimmt, das habe ich auch ganz vergessen. Oder anstatt Ubuntu. Jubuntu ist auch ganz beliebt, ja. Also, was haben wir sonst noch zu bieten an aktuellen? Cross-Platform Customizable Science Fiction Terminal Emulator. Ich will kein Science Fiction Terminal Emulator, ich will einfach einen Terminal Emulator, der gut funktioniert. Und der muss auch nicht, ehrlich gesagt, muss der auch nicht in JavaScript sein. Was ist das? Eins, drei, drei, sieben. Das hast du aber schnell gemerkt. Okay, das ist wahrscheinlich irgend so ein Gag, oder? Weil da hast du ja auch schon gleich hier Matrix-Bildschirmschoner eingebaut, ganz wichtig. VLANG. Wie viele neue Programmiersprachen im Jahr gibt es so auf GitHub? 50? Okay, und warum braucht man VLANG? Wie sie. Okay, man kann Tetris drin bauen. Exzellent. Guck mal, es hat ein UI-Framework dabei. Okay, das ist natürlich schon mal ganz nice. Aber man sieht halt schon auf der Vorschau, dass das Font-Rendering suckt, ne? Euch das mal an. Wobei. Nee, ich hab nichts gesagt. Das Font-Rendering ist gut. Das sah nur in der Vorschau kacke aus. Das ist tatsächlich ganz in Ordnung. Guck mal, wieder mal was Neues für Cross-Plattform-UI. Aber wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich ohne die wichtigsten Sachen, ja. Nee, das ist anscheinend Cross-Plattform für alles Mögliche. Für. Gibt's das für Windows? Ups. Windows, Mac, Linux. Ja. Ist eigentlich eine coole Sache. Wie gesagt, es gibt ja leider zu wenig Cross-Plattform-GUI-Geschichten, die ordentlich funktionieren. Aber es wird wahrscheinlich alles Wichtige fehlen, was man für ein richtig gutes Cross-Plattform-GUI-Framework braucht. Das wird wahrscheinlich kein Webview haben. Oh. Ich habe nichts gesagt. Es hat direkt ein Webview am Anfang und wahrscheinlich auch keine Möglichkeit, irgendwelchen 3D-Content rein zu rendern. Aber es ist ja auch Alpha-Software, ja. Es gibt halt keine gescheiten Cross-GUI-Plattform-Frameworks. Es gibt Qt. Das Problem an Qt ist, es ist C++. Und alles, was in C++ ist, suckt prinzipiell, weil es C++ ist. Ich hoffe, wir sind uns einig, Chat. Sonst müssen wir wieder von vorne anfangen. Sonst müssen wir wieder mit der riesenlangen Diskussion anfangen, warum C++ sackt. Und die zweite Alternative ist halt nun mal Electron. Und das hast du eine Web-Anwendung, die erst einmal 400 MB RAM braucht für einen Texteditor. Ja, in Zukunft, und das ist das, warum ich Flutter persönlich sehr nice finde. In Zukunft wird vielleicht Flutter mal richtig gut. Und das auch auf dem Desktop wohlgemerkt. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, dieses ganze .NET Xamarin-Gezeug kannst du vergessen. Zumal da schon beispielsweise Linux als Target gar nicht richtig gescheit supported ist. Und dann auch nur mit GTK als Zwischenstep und so ganz, ganz merkwürdig erzeugt. Und man hofft ja, dass Microsoft jetzt mit Maui heißt das, glaube ich, ein gescheites Cross-Plattform-GUI-Framework rausbringt, aber ich glaube ja nicht, dass das ein gescheites Cross-Plattform-GUI-Framework sein wird, weil das basiert wohl auf dem gleichen Kram wie Xamarin und Xamarin suckt auf dem Desktop. Ja, also bleibt Qt und Electron übrig und vielleicht in Zukunft Flutter. Also Flutter ist dann wohl mit eindeutig die beste Alternative zu, weil Electron zwar einfach zu entwickeln, aber irgendwann ist auch mal gut mit noch mehr Browser auf dem Desktop und Qt ist C++ und damit schon mal prinzipiell Kacke. So, die zwei Sachen hast du zur Auswahl, was ziemlich sackt. Ich habe jetzt letztens gesehen, dass Leute sogar anfangen, schon Game Engines zu verwenden für Cross-Plattform-GUI-Frameworks, weil es nichts Gescheites gibt. Also, so weit sind wir schon. Wir hatten doch letztens sogar einen im Chat hier, der meinte, dass er seine letzte Android-Cross-Plattform-GUI-App mit Godot oder wie auch immer man das ausspricht, gemacht hat. Und das wohl ganz gut funktionieren muss. Da kannst du auch Raytracing fürs Font-Rendering machen, ja. So, was haben wir denn noch für Trends auf GitHub? Ist es heute nur? Ist es heute? Ah, today. Deep Learning Projects, okay, lang, juckt mich nicht. BERT, es gibt BERT. Von Google, BERT von Google Research gibt's. C wird niemals verschwinden, das ist auch okay, aber C++ kann ruhig verschwinden. BERT, TensorFlow Pre-Trained Models for BERT. Okay, und was genau ist BERT? BERT. Ich habe keine Ahnung, was BERT ist. Es sieht übelst Big Brain Scientific aus, aber ich habe keine Ahnung, was BERT ist. Was ist BERT? Aber es hat schon mal einen guten Namen. Ja. React, Gedöns, okay. Machine Learning. Open Source Re-Implementation of Roller Coaster Tycoon 2. Wusstet ihr, dass das erste Rollercoaster Tycoon komplett in Assembler programmiert oder zu 95% in Assembler programmiert war. Wieso ist C++ so schlecht im Vergleich zu anderen Sprachen? Rootbyte, ich weiß genau, dass du mich eigentlich nur chibaden willst, weil du bist öfters da und du hast garantiert schon meine C++ Rants gehört. Und ich habe eigentlich keinen Bock, halt wieder davon anzufangen. Warum kein Command? Ich glaube, weil es noch keiner geklippt hat. Ja. Mal gucken, ist das. In welcher Sprache haben sie das gemacht? Source. Android. Wenn das jetzt C++ ist, dann kriege ich Anfälle.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Es ist C++, was sonst? Muss das sein? Müsst ihr die Welt immer so quälen, ja? Wie jeder gute Entwickler es machen würde. Genau. Deswegen machst du auch so viel in C++. So, was gibt's denn sonst noch Schönes? Machine Learning, also generell muss man eins sagen. Man kann, also ich würde ja gerne Wetten abschließen auf GitHub-Trends. Patrick, ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass du das sagst, weil es gab ja gar nicht viel Auswahl jetzt als Antwort, ja. Ich wusste, dass du konntest entweder sagen, so nach dem Motto, ja, Big Brain, oder ja, ich bin kein guter Entwickler. Ja, ich auch nicht. Sieht man ja. Ich habe es im Stream oft genug probiert, ein bisschen C++, und ich bin jedes Mal verzweifelt an irgendwelchen C++-Besonderheiten. Gibt's eigentlich irgendwelche bekannten Spiele, die in C-Sharp entwickelt sind? Ja. Zum Beispiel Hearthstone. Ziemlich viele. Also quasi alles, was Unity ist. Und Unity ist ganz schön viel. League of Legends ist, glaube ich, in C++. Ja, das wundert mich auch nicht. Die Chinesen sind ja da schmerzfrei. Die Chinesen juckt es auch nicht, wenn 50% der Programmierer sterben bis zur Fertigstellung des Produkts. Ist denen egal. Da kann ich auch C++ verwenden. Das ist eine sehr gute Frage hier. Welche Programmiersprache würdet ihr als erstes empfehlen? Python, da kann man eigentlich nicht so allgemein sagen. Das kommt ganz entscheidend darauf an. Ultralauch. Übrigens, exzellenter Name. Also Ultralauch. Es kommt darauf an, was du machen willst. Wenn du, ja, was willst du machen? Also, es kommt drauf an, wenn du Sachen, Webanwendungen machen willst, dann ist Python nicht unbedingt das Sinnvollste. Da würde ich eindeutig mit JavaScript anfangen, weil da kannst du zumindest das bisschen Backend, was du brauchst, kannst du auch in JavaScript machen. Und um JavaScript, CSS, HTML kommst du eh nicht rum. Wenn du, Windows-Desktop-Anwendungen machen willst, ist Python auch nicht das Beste. Kommt wirklich ganz entscheidend darauf an, was du machen willst. Prinzipiell würde ich allerdings sagen, das Beste zum Einsteigen ist aktuell wirklich JavaScript mit HTML und CSS zusammen, weil man kommt heute überhaupt nicht mehr um Frontend-Sachen vorbei, und ich stelle es mir ein bisschen motivierender vor, wenn man eben direkt sieht, was passiert. Naja gut, wenn du was machen willst, was, also wenn du jetzt schon weißt, wenn Auto-It, oh, da bist du bestimmt nicht der Einzige. Also wenn du quasi das machen willst, so als Berufsvorbereitung, weil du dann dir bessere Chancen ausrechnest, dann würde ich da nicht zweimal überlegen. Wenn du weißt, das wird benauft, dann lern das. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, damit anzufangen. Also Python ist eine super Sprache. Es ist saumäßig viel eingebaut. Also Python wirklich eine super Standard-Library. Ich habe letztens mal was mit Python gemacht und war echt begeistert, dass die einen IP-Calculator und einen CSV-Parser mit drin hatten. Also da konnte ich mich echt nicht beschweren. Und ja, es ist auf jeden Fall eine super Sprache zum Einstieg. Es gibt ein paar Dinge, die kannst du in Python nicht wirklich gut machen. Sag mal zum Beispiel Desktop-GUI-Sachen. Ja, ich meine, gehen tut alles mit allem irgendwie, aber ist jetzt vielleicht nicht so gut dafür. Aber gerade was Machine Learning Sachen angeht, also hat jetzt zwar mit Maschinenbau nichts zu tun, aber gerade im Machine Learning Bereich ist Python extrem angesagt und im wissenschaftlichen Bereich auch. Sehr gut. Ich hab, Patrick, du willst lachen, ich hab auch mit so ähnlichen Dingern angefangen damals. Ich wollte für Daok einen Bot bauen, Daok war ein MMO, was ich damals gespielt habe im Friseur zusammen. By the way, ich zeige euch mal einen Screenshot. Ihr werdet cringen, wenn ihr das seht, den Screenshot, Alter. Die Screenshots von dem Game. Das sieht halt, das ist ein Game von 2000, von 2002, Alter. Er sieht halt aus wie ein Game von 2002, ja? Aber bestes MMO, Alter. Bestes, so sah das aus, genau. Bestes MMO, gibt's nix. Alle Leute auf dem Porter. Ja, und ich wollte auch einen Bot basteln, denn die Spielehersteller, also die Entwickler, Mystic Entertainment war das, glaube ich, damals noch, bevor sie von EA gekauft wurden, die waren der Meinung, sie verbieten das Minimieren. Da, wo die Häuser gehexert wurden, keine Ahnung. Sie verbieten es, dass man das Spiel schließt. Und ich wollte damals einen Bot für Daok programmieren, der den Chat, der das Chatlog parst und im Hintergrund für mich Sachen macht. Also ich habe dann zum Beispiel den Chat geschrieben, so nach dem Motto, nächstes Lied, so sinngemäß, ja. Und hat im Hintergrund meinen Musikplayer was angeklickt. Aber das hat auch, wäre schlecht als recht, funktioniert, ja. Und dann haben sie eingeführt, dass man das Spiel minimieren darf und dann war das komplett useless. Wird nicht Java in der Webentwicklung gehatet? Java wird. Java wird allgemein gehatet. Aber man muss halt sagen, Java ist nicht so scheiße, wie das immer getan wird. Es gibt wahrscheinlich einfach nur viele unfähige Java-Programmierer und viele scheiß Java-Anwendungen. Aber gerade im Enterprise-Umfeld und auch viele Webseiten, Backends, Twitter zum Beispiel. Twitter läuft auf Java komplett. Oder zumindest auf der Java VM. Weiß ich, ob sie selbst in Java programmiert haben. Aber im Enterprise-Umfeld ist Java saumäßig beliebt. Und also wie gesagt, ich würde ja gerne auf GitHub-Trends wetten, denn dann kann man auf zwei Sachen wetten. Oder könnte man auf zwei Sachen wetten. Es sind ganz viele Machine Learning-Sachen dabei und es sind chinesische Repos dabei. Jetzt irgendwie an diesem Tag. Da, hier, da, guck! Du kannst darauf tippen, Machine Learning und chinesische Repos in Java. Weil Java ist in China voll am Boomen. Ich weiß nicht, warum die Chinesen. Also die sind ja an sich echt ein bisschen masochistisch veranlagt. Die machen Sachen in C++ und in Java. Also wenn ich die Auswahl hätte zwischen C++ und Java, dann ist kein Wunder, dass ich bei. Dann würde ich bei Foxconn auch vom Dach springen. Also da kannst du ja. Hast ja eigentlich gar keine Auswahl. Ist ja unmenschlich. Aber also ernsthaft, wenn ich die. Okay, also jetzt mal ehrlich, wenn ich die Auswahl zwischen Java und C++ hätte, dann würde ich mich für Java entscheiden. Aber auch nur, weil C++ so absoluter Bullshit ist. Und Java mittlerweile gar nicht so kacke. Ich flame Java einfach nur gerne. Wie findest du Perl? Ah, ähnlich schlimm. Ähnlich schlimm. C++ oder Brainfuck? C++. Brainfuck ist ja keine Sprache drum drin arbeiten. Sehr gut. C++ auch nicht. Hast du schon mal was mit Rust gemacht? Ja, hab ich. Aber nie was Fertiges und auch schon eine ganze Weile her, da war Rust 1.0 noch gar nicht raus. Rust ist eine richtig geile Sprache, aber Rust ist nur für Leute mit 150 IQ plus. The Game wird mir da bestimmt zustimmen. Rust ist wirklich für die Massive Brain, Leute. Ist eine coole Sache, aber Big Brain Alarm. Ja, das finde ich auch, aber es ist nicht so kacke wie C++. By the way, bei uns auf der Arbeit auch ganz viel in dieser Kombination, ja. Ich habe keine Ahnung von Java und Spring Boot. Ich habe nur eine Sache gelernt mittlerweile. In meiner Big Brain DevOps-Tätigkeit, dass Java die Sache mit Spring Boot umgedreht hat. Früher war es so, du hast einen Application Server gebraucht, der dann deine Java-Anwendung gestartet hat. Und mit Spring Boot ist es umgedreht, du startest deine Java-Anwendung, die den Application Server mit eingebaut hat. Next Level Shit. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber es scheint wohl so zu sein. Habe ich schon öfters gehört. Also das ist eindeutig eine Sache, ich rede von was, wo ich keine Ahnung von habe. Alter, Metin 2. Was hältst du von Kotlin? Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ziemlich nice. Inspiriert von vielen anderen Sprachen, aber gut zusammengeklaut. Finde ich cool. Also, wenn ich die Auswahl hätte zwischen Java und Kotlin, würde ich eindeutig Kotlin verwenden. Aber ich habe damit nichts großartig gemacht bisher. Das gleiche gilt übrigens für Swift. Mit Swift habe ich auch noch nicht viel gemacht, oder besser gesagt gar nichts gemacht. Aber was ich von Swift sehe, finde ich auch ganz nice. Java oder C++? Java. Auf jeden Fall Java. Ich bin zwar nicht scharf drauf, aber alles ist besser als C++. Also alles, was ernsthaft dafür gedacht ist, um es zu programmieren und nicht 50 Jahre alt ist. Also ja, COBOL ist auch noch ätzender. Und Brainfuck ist nicht zum Programmieren gedacht. Aber es ist so ziemlich alles, jede moderne Sprache, angenehmer als C++. Ja, sehe ich auch so. Ruby on Rails ist cool. Ruby on Rails mag ich. Leider hat Ruby selbst so ein bisschen den Anschluss verloren und Rails hat nicht mehr den Hype, den es mal vor ein paar Jahren hatte. Aber Ruby und Rails mag ich. Was sind denn die besseren? Okay, da kann ich was zu sagen. Also, jetzt natürlich ist das alles echt ultra subjektiv, muss man sagen, ne? Es mag sicherlich sogar Leute auf der Welt geben, die C++ mögen. Ich werde es zwar nie nachvollziehen können, aber das mag irgendwo in irgendwelchen vertreten Hirnen mag das so sein, ja. Aber lass mal überlegen, was sind schöne Sprachen? Ruby ist eine schöne Sprache, C# ist eine nice Sprache, C ist eine nice Sprache, Go ist eine nice Sprache, Python ist eine nice Sprache, JavaScript ist mittlerweile auch ganz okay, das hat man vorhin, Rust ist auch ganz gut, habe ich jetzt noch so vergessen an Mainstream-Sachen. Gut, TypeScript, ja. TypeScript, da auch dazu. PHP. PHP mit Laravel mag ganz gut gehen, habe ich aber kaum Erfahrung mit. Ja, so. Das sind zumindest die Sprachen, in denen ich schon mal ein bisschen was gemacht habe, wo ich zu sagen kann, dass ich die ganz nice finde. Anhand was misst man Sprach-IQ needed? Da gibt es einen guten Indikator für. Go ist übrigens auch ganz okay. Go hat so ein paar Dinger, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber an sich ist Go okay. Es gibt eine Sache, wo man das ganz einfach dran nachvollziehen kann. Wie viele doppelt, dreifach, vierfach Mehrdeutigkeiten Klammern haben? Oder Sonderzeichen haben. In C++ haben die sich nämlich gedacht, dass man möglichst oft die gleichen Zeichen für unterschiedliche Sachen verwenden sollte. Zum Beispiel ein UND ist ganz beliebt in C++. So ein UND-Zeichen in C++ kann, glaube ich, mindestens 5 verschiedene Bedeutungen haben, die komplett unterschiedlich sind. Aber komplett. Da haben die sich gedacht im Gremium, ah, yes, so muss das sein, exquisite. Und haben abends dann im Gremium gesessen, haben da ihr Weinglas geschwenkt und haben sich überlegt, ha, wir brauchen noch einen Operator, wo man automatisch in Lambda-Funktionen Variablen captured. Was nehmen wir dafür? Wir könnten das irgendwie versuchen, automatisch zu machen oder wir könnten irgendwie dafür was gut Lesbares uns ausdenken. Ach nee, lass mal ein UND nehmen. Das ist übrigens Herz, auch eine coole Frage. Wieso sind dann viele Spiele in C++ programmiert, historisch? Vieles ist halt mal in C++, wie Unreal zum Beispiel. Es hat sich historisch auch irgendwie etabliert, aber so ziemlich keiner macht's gerne. Also es gibt kaum jemand, der wirklich gerne C++ programmiert, auch bei der Spieleentwicklung. Viele sind da halt mehr oder weniger gezwungen zu. Es gibt bestimmt den einen oder anderen. Ja, der Chat ist klar. Ist klar, jetzt kommen sie wieder alle an. Ich mag C++, ich mag Brainfuck, ich mag alles, ja. Jeder, was er will. Wenn ihr C++ mögt, macht was in C++. Wie gesagt, kann ich nicht viel zu sagen. Ruby. TypeScript ist auch ganz gut. Unterschied C. Der Hauptunterschied zwischen C und C++ ist, C ist ziemlich minimalistisch und in sich selbst logisch. Und C++ ist aufgebläht und unlogisch. Und mehrdeutig. Wieso ist C++ so schlecht? Weil es undurchdachter Crap ist. Ja, Scala, wenn man gerne Klammern mag, dann ist Scala nice, ja. Waren meine LED-Strips, die blinken? Habe ich gerade an hier am Fenster, das Ding. Ich muss dir ehrlich sagen, habe ich mir noch gar nicht großartig angeguckt, GitHub Workspaces. Good job. Ja, ja, ich auch. Oh, mein Beileid hier. Was ist denn die Alternative zu C++? Ja, kommt drauf an, was man machen will. Ich mag C-Sharp. C-Sharp ist keine wirkliche Alternative zu C++. Also, spielt ein bisschen andere Richtung, aber ich finde, C-Sharp ist eine super Allzwecksprache. Es gibt fast nichts, was man nicht in C-Sharp machen kann. Es gibt umgedreht auch kaum was man nicht in C++ machen kann. Zusätzlich wirst du aber in C++ noch verrückt im Kopf. Ja, das stimmt. Ich meine, man kann Qt auch verwenden, vor allem das alte, die Qt-Forms-Geschichte, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, die kann man auch verwenden, ohne auf den restlichen C++-Kram scheißen, aber es ist trotzdem nervig. Halo, Soundtrack. Ja, das kommt tatsächlich noch dabei, dass gerade was Performance angeht, C++ wirklich nicht übel ist. Allerdings muss man sagen, in C++ kann man sich halt auch ziemlich einfach ins Bein schießen. Und man muss halt auch wirklich sagen, dass gerade durch Unity und durch die Anpassung, die Microsoft generell an C-Sharp in letzter Zeit gemacht hat, dass performancemäßig zwar immer noch ein Unterschied ist, also du kannst in der Regel davon ausgehen, dass ein C++-Kram doch noch schneller ist als ein C-Sharp-Programm. Allein schon, weil du die ganzen Runtime-Checks nicht hast. Aber es ist jetzt nicht so, dass da Welten dazwischen liegen. Also, deswegen sage ich ja, ich finde C-Sharp ist wirklich eine absolut super Allzwecksprache. Es gibt fast nichts, was du damit nicht machen kannst. Natürlich gibt es ein paar Sachen. Du wirst keinen Bootloader in C-Sharp programmieren. Das wirst du aber wahrscheinlich auch nicht in C++ machen. Wahrscheinlich auch nicht einmal in C machen. Weil du da genau wissen musst, samplermäßig, was nacheinander ausgeführt wird. Aber im Prinzip kannst du mit C-Sharp nahezu alles machen und alles auch ganz gut. Übrigens auch noch ein Punkt, wo C++ nahezu unangefochten ist, ist, also C und C++, aber je nachdem was auch C++, ist Microcontroller-Programmierung. Microcontroller-Programmierung, gerade so diese beliebten ESP32-Dinger und sowas, da kommst du an C++ auch nicht so wirklich bei. Ja, Alex, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Theoretisch, ja, praktisch, nein. Theoretisch ja, weil du in einer Turing-vollständigen Sprache quasi alles berechnen kannst, was du mit so einem Computer berechnen kannst. Aber das bringt dir jetzt nicht so viel, wenn deine Sprache beispielsweise keine C-Style-Betriebssystem-API Aufrufe machen kann. Weil dann kannst du mit deiner Sprache eben nichts callen, außer das, was deine Sprache eben kann. Ja, deine Sprache mag zwar alles berechnen können, Aber greif mal auf ein USB-Gerät zu mit deiner Sprache. Viel Spaß. Nein, nein, ich hatte aber schon mal einen, wo das standardmäßig mit drauf ist, aber ich habe noch nie damit rumgewurstet. So, zeig mal, was haben wir sonst noch für interessante GitHub-Trends? DOSBox Pure. Aha, exzellent für Retro-Arch. Owncast. Aha. Kann ich mein eigenes YouTube aufmachen? Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Chat, wir machen unser eigenes Twitch. Easy. Easy money, easy life. Easy as a fuck. Kein Problem. Oh, das ist doch garantiert Monka-Toss, oder? Da sind doch bestimmt irgendwelche IPTV-Channels drin, die man nicht sehen sollte. Oder nicht sehen darf, ohne in dem Land zu sein. Oder irgendwas. Da ist bestimmt Monkatos mit drin. Taskbar Groups. Oh, was ist das? Könnte das für Windows was taugen? Der macht es richtig. Ja? No Commit Message. So muss das sein. Einfach leere Commit Message machen. Nicht so wie ich, da Mist reinschreiben, einfach leer lassen. Aha. Okay, für Leute, die viele unterschiedliche Programme aufhaben, könnte das tatsächlich ganz nice sein. Sieht ein bisschen aus, wie was du auf dem iPhone machen kannst mit diesen Gruppen auf dem Startbildschirm oder auf dem Desktop. Spielst du heute noch Battlefield 3? Nee, ich gehe jetzt in einer halben Stunde ins Bett und vorher gehe ich nochmal aufs Klo. heute spiele ich kein Battlefield 3 mehr, nee. Morgen machen wir Kobold streamen und an Weihnachten spielen wir wieder Battlefield 3. Oder vielleicht mal übermorgen Kobold streamen. SpaceX API, die haben eine API? Was macht man damit? Warum hat SpaceX eine API? What the fuck? Kann ich damit auch Raketen fernsteuern? Ach so. Das ist einfach nur, dass man sich angucken kann, was, wie, wann gestartet ist und sowas. Okay. Was ist die NetEase Cloud? NetEase Cloud Musik, habe ich schon nie gehört. Noch mehr C++. Okay, da ist diese Woche nicht so wirklich Spannendes dabei. Die sind heute nicht so wirklich was Spannendes dabei. Also richtig spannend sind auch eher so die Weekly und Monthly Trends. Gleiche Kram. Auch nicht so spannend. Bevy. Rust-Gedöns. Firefox für iOS. Okay, warum trendet das? Tinder für Visual Studio Code trendet. Excellent. So muss das sein. Da melden wir uns dann auch demnächst mal an. Für die hotten Programmer-Grills. VS Inder, ja. Wobei es ja eigentlich V-Sinder heißt, aber ich finde VS Inder könnte es auch sein. Ja. Ja, dann schreiben wir dann 5 Zeilen Assembler, um die hotten Programmer Visual Studio Code Grills zu beeindrucken. Easy. Easy. Bitcoin trendet, warum auch immer. Hacker? Also wirklich spannend ist es nicht, was da heute so trendet. Nö. Ehrlich gesagt ist es ziemlich langweilig. Weil Bitcoin gerade durch die Decke geht. Zeig mal, macht's das? Oh, tatsächlich. Warum denn ausgerechnet jetzt? Eigentlich hätte ich mittlerweile lernen müssen, dass das einem keiner so genau jemand erklären kann bei Bitcoin immer. An den Chat gibt es einen Clip, in dem Max sein Sound- und Stickerboard zeigt. Hä, was meinst du, das hier? Warum? So sieht das aus, ja. Ja, so sieht das aus. Und ganz wichtig, die Bahn ist auch mit am Start. Aha, ich habe von Kryptozeug echt keinen Plan. Hat er was dazu gesagt? Moin. Also, Leute, okay. Ja, Leute, wisst ihr was? Also, ich gehe jetzt eh pennen. Ich wollte nur nochmal streamen, dass es nicht wieder einschläft. Ihr kennt das ja, ihr kennt mich ja. Wenn ich nicht streame und dann ein paar Tage nicht gestreamt habe oder kein Video gemacht habe, dann schläft das Ganze immer so ein, weil ich dann denke, ah nee, heute wieder nicht und so. Ich habe jetzt einfach nur mal eine Runde Stream angemacht, dass ich nicht wieder in diesen Modus verfalle. Es ist jetzt 21.50 Uhr, Leute. Ich gehe jetzt nochmal aufs Klo, dann gehe ich pennen. Morgen ist Weihnachten. Ich weiß nicht, ob wir den Kobold-Stream morgen machen oder übermorgen. Müssen wir mal schauen. Wir brauchen noch Outro-Musik, oder? Outro-Musik brauchen wir, Leute. Outro-Musik muss sein. Also Chat, wir sehen uns. Macht's gut. See you. Venice Unleashed.